Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Immer wieder ist zu beobachten, dass Minderheiten verboten wird, ihre Sprachen zu sprechen, und dies in der Erwartung, dass mit dem Verbot auch das Denken in der Sprache verschwindet und damit auch die Kultur, für die die Sprache steht. Eine Sprache sprechen, sich in einer Sprache ausdrücken, hat immer auch eine politische Dimension, das ist völlig klar. Dies wird jetzt auch in der Ukraine deutlich. Das ukrainische Parlament hat zwei Gesetze verabschiedet, um die ukrainische Kultur vor der russischen Propaganda zu schützen. Und in diesem Fall heißt schützen verbieten. So verbieten die Gesetze, die noch nicht in Kraft getreten sind, den Import von Büchern, die in Russland oder Belarus erschienen sind, unabhängig vom Autor. Auch das Abspielen von russischer Musik wird verboten. Die Hintergründe wird uns nun Sabine Adler erklären. Frau Adler, wie sieht das denn konkret aus? Welche Literatur, welche Musik betreffen diese Gesetze denn ganz konkret?
Also praktisch alle Bücher auf Russisch mit einer Einschränkung, wenn diese Bücher auf Russisch nicht in Russland produziert worden sind, dann kann man sie importieren, aber auch erst dann, wenn sie geprüft worden sind auf ihren Inhalt. Das heißt also mal ganz konkret, wir nehmen einen russischen Klassiker, der ist vielleicht in Estland, wo es ja auch eine große russischsprachige Minderheit gibt, verlegt worden, und der wird jetzt in die Ukraine eingeführt. Dann ist das möglich, wenn dieser Klassiker nicht eventuell auch anti-ukrainischen Inhalts verdächtig ist oder bezichtigt wird. Also wirklich ein sehr, sehr elaboriertes Gesetz, wenn es dann umgesetzt wird. Bei der Musik ist es so, da soll eine ganze Liste erstellt werden, welche Musiker, welche Interpreten auf diese Liste kommen. Und das wichtigste Kriterium ist, ob sich diese Künstler und Künstlerinnen von dem Krieg gegen die Ukraine distanziert haben, und das in aller Form und ganz öffentlich. Dann haben sie eine Chance, dass ihre Musik gespielt wird. Und dann haben sie auch eine Chance, dass sie auf eine Tournee in die Ukraine kommen können, sofern das jetzt überhaupt wegen des Krieges möglich ist. Dann gibt es noch eine Einschränkung. Insgesamt zielt das Gesetz nämlich auch darauf ab, dass nicht nur mehr ukrainische Musik im Radio oder überhaupt in Medien zu hören sein soll, sondern dass insgesamt auch die Benutzung der ukrainischen Sprache zum Beispiel im Fernsehen auf 75% angehoben werden soll. Das heißt, die Ukraine geht in diesem Punkt in eine Richtung, die einigermaßen nachvollziehbar ist, denn die ukrainische Sprache ist ja quasi erst seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren richtig etabliert worden. Und das hat schon ganz schön gedauert, und das ist mit einigen Hindernissen versehen gewesen. Und jetzt wird dann nochmal ein neuer Anlauf genommen.
Es gibt eine große russischsprachige Minderheit in der Ukraine. Außerdem können ja die meisten Bürgerinnen und Bürger beide Sprachen sprechen. Trifft denn das Gesetz oder diese beiden Gesetze, treffen die auf Zustimmung?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist so, dass wirklich eine russische und damit auch russischsprachige Minderheit 30% beträgt. Aber die Sprache ist so weit verbreitet, wenn man vor dem Krieg durch Kiew gelaufen ist, hat man praktisch nur Russisch gehört. Und es ist so, dass die Menschen alle Russisch bzw. Ukrainisch verstehen und sich da wechselseitig auch in diesen Sprachen verständigen können. Aber es ist so, dass jetzt diese Konnotation des Russischen eine ganz neue Bedeutung bekommen hat seit der Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine. Da ist es so, dass die Verwendung der Sprache fast eine Bedeutung bekommen hat, wie hältst du es mit Russland, auf wessen Seite stehst du? Das heißt also, das ist absolut nicht nur zur patriotischen Sprache angewachsen, sondern das ist eine politische, eine Haltungsfrage. Also hier wird fast eine Unterteilung zwischen Feind und Freund vorgenommen, welche Sprache wer benutzt. Wenn wir jetzt aber schauen, dass Literatur, dass Musik verboten werden soll, dann gibt es sicherlich diejenigen, die sagen, das geht viel zu weit, zum Beispiel die russischen Klassiker aus dem Schulunterricht rauszunehmen und jetzt nur noch ukrainische Literatur zu lehren. Das geht vielen sicherlich viel zu weit, aber ich könnte mir vorstellen, eine wirklich offene, breite, angelegte Diskussion gibt es in diesen Tagen nicht, weil es einfach nicht die Zeit dafür ist. Und das stellt natürlich wiederum die Frage, wieso beschäftigen sich Abgeordnete in Kriegszeiten eben genau damit? Und meine Mutmaßung ist, weil das eine Form auch des eigenen Patriotismus der Abgeordneten ist, dass am Ende kostet ja sowas eigentlich nicht viel, wenn man eine solche Forderung aufstellt.
Also ein ganz großes Thema, so wie Sie es schildern, Frau Adler. Also man könnte ja denken, es gibt Wichtigeres zu initiieren oder zu entscheiden, aber man kann auch beides machen. Also das eine ist mindestens genauso wichtig wie irgendwelche militärischen Entscheidungen zum Beispiel.
Das ist so wichtig, weil diese Sprache ist eben wirklich auch schon ein so langer Streit. Das ist ein jahrhundertealter Streit, vor allem zwischen den beiden Ländern, zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise zwischen den beiden Nationalitäten. Das geht eben zurück wirklich auf die Zarenzeit. Also es gab Alexander den Ersten, der im Jahr 1804 befunden hat, das Ukrainische ist keine Sprache, sondern nur ein Dialekt. Und Alexander II., Nikolaus II., die haben ganz strikt am ukrainischen Sprachenverbot festgehalten, weil sie immer genau wussten, dass eine Nation sich natürlich auch über eine Sprache identifiziert. Und das jetzt mal umgedreht, ist es ja auch so. Das, was damals den Menschen zum Beispiel verwehrt wurde, also wenn unter den Zaren die Bauernkinder in die Schule gehen sollten. Sie sollten schon in die Schule gehen, aber der Unterricht war auf Russisch. Also haben die überhaupt nichts verstanden. Also sind sie gescheitert in der Schule. Das ist natürlich ganz tief im Gedächtnis der Ukrainer auch vergraben, dass sozusagen die Aufstiegschancen immer mit dem Russischen verbunden waren. Da gibt es eine alte Kränkung. Und nun dreht man das Ganze um. Das ist im Übrigen schon mal passiert. Das war 2014, 15. Da begann ja der Krieg in der Ostukraine und da gab es auch schon so eine ganz große, damals hat man es Entkommunisierungskampagne genannt. Da wurden also sowjetische, kommunistische Namen von Straßen entfernt, von Plätzen, von Einrichtungen. Also das war das eine Auseinandersetzung, die sich eben nicht über die Sprache, sondern über das System definiert hat.
Nochmal kurz ein Perspektivwechsel. Wie reagiert denn Russland jetzt auf diese Gesetze?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man sich mal anguckt, wie in welchen Publikationen darauf reagiert wird, da muss man ja sagen, mit unabhängigen Medien haben wir es auch im Internet ja nicht zu tun. Das ist ganz viel Propaganda, die ist böse, die ist bitterböse. Da heißt es, dass die Ukraine jetzt eben anstelle der Klassiker nur noch Bandera und Borscht als Themen hat. Also Bandera, eine sehr, sehr strittige Figur, die sich der Kollaboration mit den Nazis schuldig gemacht hat, der auch verantwortlich war für sehr viele Übergriffe, Pogrome. Eine sehr, sehr umstrittene Figur und auch eine Hassfigur für Russland. Offiziell ist es aber so, dass zum Beispiel Dmitri Medvedev, der ist ja immerhin der Ex-Präsident mal Russlands war, der schlägt da andere Töne an. Der ist ja sehr viel moderater, was er in der letzten Zeit nicht immer war. Der ist also wirklich auch ein sehr scharfzüngiger und sehr böser Kritiker geworden. Aber in diesem Punkt nicht. In diesem Punkt hat er gesagt, es werde nicht möglich sein, die russische Kultur in der Ukraine zu verbieten, denn die russische Kultur ist untrennbar mit der ukrainischen europäischen und der Weltkultur verbunden und nur Dummköpfe könnten ernsthaft darüber reden, das sei eben unser gemeinsamer Reichtum. Das klingt also für russische Verhältnisse extrem moderat.
Die Schauspielerin Valerie Cheplanova mit russischen Wurzeln, die hat hier in Fazit vor einiger Zeit davon gesprochen, ein solches Sprachenverbot könne auch zu antirussischer Hetze führen. Sehen Sie die Gefahr auch, Frau Adler?
Ja, die sehe ich auch. Und ich sehe eben auch, dass der Krieg für derartige Übertreibung natürlich immer eine Zeit ist. Der ist jetzt wirklich nicht dazu da, zur Mäßigung aufzurufen. Mhm. Denn wir müssen einfach auch es in diesem Kontext sehen. Das darf man auch nicht losgelöst von diesen Kriegsereignissen, von den Verbrechen, von der Zerstörung auch der ukrainischen Kultur durch russische Streitkräfte sehen. Das gehört alles zusammen. Und deshalb macht man es sich vielleicht ein bisschen zu leicht, wenn man sich da jetzt sehr empört und sich darüber sehr erhebt. Andererseits ist es sicherlich ein Gesetz, das in besseren Zeiten, in Friedenszeiten dann sicherlich überdacht wird und überdacht gehört. Denn das, was die Ukraine ja jetzt auch gar nicht macht, ist, sie trennt ja gerade eben nicht die Menschen in der Ostukraine oder im Süden der Ukraine, wo besonders viel Russisch gesprochen wird, wo eben die russischen Minderheiten auch hauptsächlich wohnen, Man trennt diese Bevölkerung ja gar nicht voneinander. Man sagt jetzt nicht, ach, das sind die, die sozusagen kremlhörig sind oder besonders Moskau treu sind. Nein, das sieht man schon als unsere, also aus Kiewer Sicht, als unsere Bürger, für die sorgen wir, für die versuchen wir, also Hilfe zu beschaffen, Evakuierungen und so weiter und so weiter. All das, also es sind unsere Staatsbürger, wir machen diese Unterscheidung nicht. Und deshalb muss man sich unbedingt irgendwann auch wieder diesem Sprachenthema zuwenden, losgelöst von diesem Feinddenken von Russland als Kriegspartei beziehungsweise als Okkupant und Besatzer in der Ukraine.
Der Versuch des ukrainischen Gesetzgebers, mit Verboten die russische Literatur und Musik zu verbieten oder zumindest zurückzudrängen. Hintergründe analysiert, bewertet von Sabine Adler. Ich danke Ihnen.